ist das erste deutschsprachige Buch mit Romani oder Sinti Kindern als Heldinnen der Geschichte. Die Reaktion oder das, was das bedeutet und was es transportiert, es schwingt ja ganz, ganz viel mit und die Kinder können ganz viel mitnehmen über die Geschichte, auch die Erwachsenen, behaupte ich mal. Ja, das sind natürlich schon so Reaktionen, so im Speziellen, die ich da so jetzt schon erleben konnte, die einfach so total toll sind.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Heute ist es mal wieder eine digitale Teeküche. Ich spreche mit einer ganz tollen Person, die ich über Social Media schon länger kenne, aber wir haben es noch nicht geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen bisher. Und vielleicht könntest du dich selber einmal vorstellen.
Ja, mache ich sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Tayo Abushussi Onotor. Ja, ich komme aus Berlin oder lebe in Berlin. Ja, ich bin Sängerin, Autorin, seit letztem Jahr auch Verlagsinhaberin. Und genau, bewege mich ja in verschiedenen Themenbereichen zwischen ja Musik, Kunst, Kultur und Bildung, würde ich mal sagen.
Ja, und wir haben einige Überschneidungspunkte in unserer Arbeit und an anderen Stellen sind wir irgendwie so gar nicht so nah beieinander. Und das finde ich ja immer besonders spannend, mit Menschen zu sprechen und mit denen ein bisschen auf das Schul- und Bildungssystem zu gucken oder auch so politische Bildungsarbeit und gleichzeitig aber auch auf Gesellschaft, politische Entwicklungen, auf Literatur. Ne? Du hast ja gerade auch schon gesagt, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen du dich auch so ein bisschen bewegst, glaube, dass das bei uns tatsächlich ganz gut passt. Zu Beginn, für die, die schon länger dabei sind, eine kleine Erinnerung und für die, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen, so kann man es nennen. Vor, ich glaube, 2,5 Jahren war das ungefähr oder 2 Jahren, hast du uns netterweise auch mit Heidi von Romani Pen vernetzt. Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis auf die Folge mit Heidi, weil wir bestimmt auch da noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht für die, die die Folge noch nicht kennen, das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, da mal reinzuhören. Und ja, da schließt sich irgendwie auch so ein bisschen der Kreis, dass wir heute sprechen. Zu Beginn frage ich ja alle Gästinnen immer so ein bisschen danach, woran sie denken, wenn sie an das Thema Schule und Bildung denken und was das vielleicht, also was auch immer ihnen dann in den Sinn kommt, was das vielleicht mit dem zu tun hat, was sie heute so machen oder ob sie glauben, dass das was mit dem zu tun hat, was sie so machen.
Also wenn ich an Schule denke, das Thema Bildung oder jetzt Schule, ja, denke ich natürlich erstmal ehrlich gesagt an meine eigene Schulzeit, also schon eher so ein bisschen persönlich. Ich habe Schule geliebt. Ich konnte es nicht abwarten, bis ich endlich in die Schule kommen konnte. Ich habe schon im Kindergarten so getan, als konnte ich lesen und konnte das irgendwie ganz gut machen. Und ja, da gibt es irgendwie so eine lustige kleine Anekdote, dass meine Mutter mich abgeholt hat vom Kindergarten und die Kinder saßen um mich herum im Kreis und ich konnte halt viele Geschichten auswendig, weil mir halt sehr viel vorgelesen wurde. Und dann habe ich so die Geschichte ganz toll irgendwie vorgelesen, in Anführungsstrichen. Und die Kinder waren alle so begeistert. Wow, und Tayo kann schon lesen und so mit irgendwie 4 oder so. Genau. Ist ja natürlich lustig, wenn wir jetzt heute irgendwie ein paar Jahrzehnte vorspulen und wissen, dass ich heute auch ganz oft aktuell Lesungen mache für Kinder, für Grundschulkinder vor allem. Genau, also das Thema Bildung, Schule, begleitet mich schon, ist, glaube ich, schon so ein roter Faden irgendwie in meinem Leben. Ich meine, wir sind alle zur Schule gegangen, aber für mich war es schon, glaube ich, etwas, was mich sehr geprägt hat. Ich habe mich total darauf gefreut. Ich liebe Wissen, ich liebe Lernen, ich liebe die Inhalte. Ich fand das Zusammenkommen in Schule toll. Aber ich habe auch in dem Raum Schule, glaube ich, die beeindruckendsten oder gravierendsten Rassismuserfahrungen gemacht. Also auch das bedeutet für mich Schule tatsächlich. Ja, also so ein bisschen so eine Mischung aus ja zwei ja Perspektiven oder Parallelen, die nebeneinander herlaufen. Und ja, ich denke, das hat mich schon insofern auch geprägt, als dass ich dann eben heute auch mit dem, was ich mache, mit meinem Schaffen und meinem Tun, da auch schon versuche, vielleicht zumindest ein kleines bisschen etwas zu bewegen und zu verändern und eben Inhalte, die ja in der Schule halt generell ja fast gar nicht oder sehr, sehr wenig vorkommen, ja, da so ein bisschen so Lücken zu schließen und über zum Beispiel ja das Schreiben, über die politische Bildungsarbeit für ja junge Menschen und über die Kinderbücher natürlich auch.
Ja, spannend. Ich glaube, das ist so eine Antwort oder ein Spannungsfeld, was du aufmachst in deiner Antwort, das ich natürlich im Podcast auch schon oft gehört habe. Also und vor allen Dingen dieses, es ist eine sehr prägende Zeit, an die man sich in Teilen irgendwie sehr gern zurückerinnert und also Erfahrungen gemacht hat, wo man sagt, das weiß ich noch sehr genau, ne? Und wenn man dann über all das, was man im Leben so erlebt, nachdenkt, dann gibt es ja auch Dinge, da hat man, die vergisst man oder da, die spielen keine so große Rolle mehr. Und meistens gibt es so Erfahrungen, die man aus der Schulzeit ja nie vergisst. Also ich glaube, das können fast alle sagen. Und gleichzeitig ist es auch immer so ein oder sehr oft ein zwiespältiges Verhältnis. Und das vor allen Dingen auch, was Diskriminierungserfahrungen angeht und wie sehr die einen geprägt haben. Machst du viele Lesungen auch in Schulen eigentlich?
Ja, tatsächlich, so ist es, glaube ich, schon überwiegend so Lesungen in Schulen. Es sind auch Lesungen in anderen, also jetzt mit dem Kinderbuch Jokesi Club eben. Es sind auch Lesungen in anderen Kontexten, ja, Veranstaltungen, irgendwelche Literaturveranstaltungen, Festivals oder so, Bibliotheken. Aber schon relativ häufig sind es tatsächlich Grundschulklassen, für die ich die Lesungen abhalte, in der Schule selber oder ganz oft eben auch in den Bibliotheken, dann praktisch in der Region, in dem Stadtteil oder so, genau. Also das ist schon, kommt schon relativ häufig vor tatsächlich und ist aber auch sehr, sehr schön.
Cool. Du hast ja jetzt gerade schon Jokesi Club angesprochen. Meine nächste Frage wäre aufgrund deiner Antwort auf das Thema Schule auch gewesen, woran du denkst, wenn du an Literatur denkst und an das Lesen und vielleicht deine Erfahrungen auch mit dem Lesen. Und vielleicht kann man die Frage auch direkt schon mit der Frage so ein bisschen verbinden, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du einen Verlag gegründet hast, dass du dich entschieden hast, Kinderbücher rauszugeben, zu schreiben. Was geht dir da so durch den Kopf, wenn man das verbindet?
Ja, genau. Also es ist eigentlich auch ein Thema, das mich tatsächlich schon länger begleitet hat. Also ich hatte es jetzt nicht vor, so direkt, sag ich mal, nach der Schule zu sagen, ja, ich will Kinderbuchautorin werden. Das war jetzt nicht direkt so, zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht so der Fall. Aber Literatur hat mich natürlich schon immer begleitet. Also, wie ich vorhin erzählt habe, schon seit Kindergartenzeit. Aber ich habe tatsächlich dann Germanistik studiert. Und genau, da war natürlich auch Literaturwissenschaft, zumindest an dem Ort, an dem ich das gemacht habe, war das noch ein relativ klassisches Germanistikstudium, in dem eben Literaturwissenschaft, Linguistik auch so ein Teil davon war. Und genau, deswegen ist es schon ein Thema, das ja mich auch begleitet auf jeden Fall. Als Mensch, der selber gerne liest, lese ich natürlich super gerne, habe das immer genossen, aber auch hier wieder so ähnlich wie jetzt, Bezug nehmend auf die Frage vorhin mit der Schule, natürlich fehlen viele Geschichten, ne? Viele Geschichten werden nicht erzählt, also ich habe einfach so mit dem Lesen Literatur erkunden auch einfach kennengelernt, okay, ich komme eigentlich nicht vor oder Menschen, die Kinder, die praktisch vielleicht mit mir Ähnlichkeit haben, kommen nicht vor in der Literatur, in Kinderbüchern, in Medien generell, auch in der Literatur für Erwachsene. Also jetzt zu dem Zeitpunkt zumindest, jetzt ist es ein bisschen besser, aber es ist ja immer noch sehr, sehr, sehr übersichtlich, sage ich mal. Also genau, das war auch schon etwas, das ja mich da irgendwie so begleitet hat. Ich konnte natürlich immer so auch öfters auf englischsprachige Literatur zurückgreifen, weil ich auch mehrsprachig bin. Aber natürlich ist es auch schön, wenn wir eben ja auch Repräsentation haben in der Literatur, in Kinderbüchern, in Belletristik, wo auch immer, in ja deutschsprachiger Literatur eben. Ne? Genau, also das habe ich schon immer so ein bisschen vermisst. Und das war auch tatsächlich etwas, was mir auch schon so im Kindesalter bewusst war. Das, also ohne dass es thematisiert wurde, so wie heute. Ne? Heute haben wir ja viele Begrifflichkeiten, um Dinge, Situationen zu beschreiben, so, ne, wie jetzt ja Diversität in Kinderbüchern oder Empowerment oder was auch immer, diskriminierungskritischer Ansatz und so. Das war ja im, sag ich mal, zu der Zeit von meinem Aufwachsen für mich, aber auch für andere natürlich gar nicht mal so da. Also es war mir eigentlich immer klar, dass die Repräsentation fehlt, ohne die Begrifflichkeiten damals schon dafür gehabt zu haben. Also wie jetzt zum Beispiel der Begriff Repräsentation oder so, ne? Dass wir heute sagen, ja, Representation matters, das ist wichtig und so weiter. Das ist toll, dass wir diese Sprache haben heute, aber auch ohne die vorher gehabt zu haben, war es eigentlich klar, glaube ich, für bestimmte Perspektiven oder eben vielleicht vor allem nicht weiße Menschen klar, dass die Repräsentation fehlt, ne, ohne es so klar benennen zu können.
Und was würdest du sagen, woran hast du das in der Schule am meisten gespürt? Kannst du dich daran erinnern? Also wie da dein Gefühl dazu war als Kind?
Ja, also es war halt einfach relativ klar oder ich glaube so, ja, mit dem Aufwachsen, mit dem Lernen, mit dem Kennenlernen von Geschichten, von Lerninhalten, von Spielen, wird es, glaube ich, einfach Kindern relativ klar, dass sie eben halt nicht vorkommen. Ne? Also das, ich glaube, das verstehen Kinder sehr, sehr schnell. Also es gibt ja auch eine, zum Beispiel Maisha Eggers, Oma Eggers, die ja auch zur Kindheitspädagogik forscht, ja auch herausgefunden hat, dass man davon ausgehen kann, dass Kinder praktisch so im Alter von ab circa 3 Jahren realisieren, dass es halt ein Machtverhältnis gibt. Und also gerade die Kinder, die eben davon negativ betroffen sind, sie realisieren das ungefähr in dem Alter. Aber auch die anderen Kinder, die vielleicht zu der Dominanzgesellschaft gehören, realisieren das in dem Alter und können dann eben die Zusammenhänge, die sozialen Zusammenhänge und ja eben auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die sie dann betreffen und die Konsequenzen davon, das verstehen die tatsächlich schon ab dem Alter. Und ich kann das tatsächlich auch bestätigen. Also ich glaube, ich habe das schon auch verstanden und schon gewusst, so in diesem Alter, dass es so ist. Und wie gesagt, hatte aber so die Möglichkeit, eben auf englischsprachige Bücher, Medien und so weiter auch Community und Umfeld zurückgreifen zu können. Ne, dadurch war das so ein bisschen, gab es zumindest so ein, etwas, so ein bisschen auch einen Ausgleich dazu.
Ich frage das so explizit, weil es ja durchaus auch immer mal Stimmen geht, gerade wenn es um so Elementarpädagogik, Grundschule und sowas geht, hört man ja immer wieder diese Argumente, die sind ja noch zu klein und schon irgendwie mit Dingen, also es muss jetzt nicht unbedingt, ich glaube, Repräsentation erschließt sich für fast alle, ich sage es extra vorsichtig, weil es gibt durchaus auch Leute, für die sich es nicht erschließt, aber man hört ja immer wieder irgendwie diese Gegenargumente, Kinder sind zu unschuldig in Anführungsstrichen und das ist zu früh für die, die mit Themen wie, also uns muss ja auch nicht immer nur direkt thematisiert werden, aber mit diesen Dingen zu konfrontieren und glaube ich, finde es immer wieder wichtig, das auch zu betonen, dass es durchaus auch einen Impact hat, auch schon sehr, sehr früh und dass es auch belegt ist und dass es auch nicht nur auf einem persönlichen Gefühl natürlich auch, aber nicht nur beruht.
So, natürlich, also das, klar. Ja. Es gibt ja ganz klar, also wie zum Beispiel von Maisha Oma Eggers oder von anderen WissenschaftlerInnen ganz klar Untersuchungen dazu. Es gibt Studien dazu, nicht nur im englischsprachigen oder französischsprachigen Bereichen, sondern eben auch in deutschsprachigen Bereichen, die das ganz klar belegen. Es gibt diesen ja etwas ja kritisch angesehenen Baby-Doll-Test zum Beispiel, oder ja, der ja schon relativ alt ist, ne, auch, oder ja auch andere natürlich Untersuchungsstudien, also das sehen wir ja schon ganz klar. Und die Sache ist ja, dass die Kinder ja so oder so in dem System, in dem gesellschaftlichen System leben und ja, klarkommen müssen. Das heißt, also ich glaube so ein bisschen, ich kann einerseits so ein bisschen verstehen, dass diese Argumentation, wenn man vielleicht selbst auch nicht von Rassismus oder Diskriminierung per se betroffen ist, zu denken, okay, das wäre jetzt zu viel, aber dann ist auch die ganze Welt zu viel. Weil es gibt einfach so viele Dinge auf der Welt, mit denen die Kinder tatsächlich schon konfrontiert werden. Die Frage ist eben, ja, möchten wir die Kinder gut darauf vorbereiten, ihnen eine Sprache geben, ihnen Handlungsempfehlungen geben, sie ja auch, sage ich mal, so ein bisschen befähigen, damit umzugehen, oder eben nicht. Also genau. Es gibt ein Buch, das gerade vor kurzem erschienen ist, heißt, genau, mit Kindern über Diskriminierung sprechen, aus dem Belz Verlag. Von den beiden Inhaberinnen von Tebalu Shop, und da sind auch Beiträge von Menschen dabei, und genau, da ist auch eine Mitwirkung von mir dabei in einem Kapitel, also genau zum Thema Romnia und Sintezi, und andere Kapitel gibt es auch, also das ist zum Beispiel sehr zu empfehlen zu dem Thema.
Ja,
genau.
Absolut, das hätte ich auch erwähnt. Der Vorgänger davon war ja...
Gib mir mal die Hautfarbe.
Ah ja, genau. Und genau. Dann gibt es noch von Familiar Faces mit Josephine.
Genau, Apraku, also, genau.
Genau. Mhm. Können wir ja auch nochmal in die Shownotes packen, aber das vielleicht so generell zu diesem Thema einfach auch nochmal zum so ein bisschen selber nachlesen, sich auch manchmal vor bestimmten Argumentationen einfach wappnen. Ne? Und hinzu kommt ja auch, das ist eben, wie du gesagt hast, wir in einer Welt leben, in der die einen so oder so Rassismus erleben, ob man mit ihnen drüber spricht oder nicht, und die anderen, die darüber aufgeklärt werden sollten.
Ja, absolut, genau, richtig.
Jetzt hast du mit Yokesi ja nochmal einen besonderen Schwerpunkt gelegt.
Genau, also bei Yokesi Club war es so, dass ich einfach über die Jahre die Arbeit, die ich eben gemacht habe, so diese außerschulische politische Bildungsarbeit und ja generell praktisch diese politische Arbeit auch im Zusammenhang mit Romani Pen, dem feministischen Romnia-Archiv, von dem ihr ja auch Heidi schon hier hattet im Podcast. Genau, also praktisch wirklich eine jahrzehntelange Arbeit sozusagen. Ich dann eben auch gemerkt habe immer wieder, es gibt keine guten Kinderbücher, in denen Romani oder Sinti Charaktere, Kindercharaktere vorkommen, die ich zum Beispiel auch als gutes Beispiel in einem Workshop oder Seminar empfehlen kann sozusagen, ne? Ich bin selber auch Mutter, also es gab auch nichts, was ich meinen Kindern vorlesen kann, von dem ich jetzt wusste, okay, das ist irgendwie eine tolle Geschichte, in dem Heldinnen oder irgendeine positive Repräsentation da ist. Es gab es einfach de facto nicht. Es gibt natürlich, es kommen natürlich Charaktere vor in deutscher Kinderliteratur, aber nicht in einer, also in der Form von einer positiven Repräsentation als Hauptcharakter, sage ich mal so. Ne? Also es ist eigentlich meistens eine Beschreibung von außen, die nicht immer schlecht gemeint ist, aber am Ende dann doch viele Stereotype auch mitträgt und transportiert in die Geschichte hinein, bewusst oder unbewusst. Da habe ich eben gemerkt, okay, es gibt einfach da kein Buch. Und dachte immer so, okay, irgendwann schreibst du mal dieses Kinderbuch. Das war immer so etwas so, irgendwann mache ich das mal. Und es war wirklich so mehrere Jahre, dass ich so diese Idee mit mir rumgetragen habe. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt einfach da, wo es gerade so vom Arbeitspensum und Projekten und Flow irgendwie gepasst hat. Und dann habe ich es einfach gestartet und habe dann zuerst mal so ein bisschen, vielleicht nicht so klassisch das Ganze begonnen. Nämlich, ich habe mit Kinder- und Jugendgruppen zusammengearbeitet. Das war zuerst so ein Kulturprojekt. Diese Kinder- und Jugendgruppen haben sozusagen als BeraterInnen funktioniert. Ich wollte eben wissen, gerade Kinder und Jugendliche, die nicht so oft vorkommen in Kinderliteratur, wie möchtet ihr euch gerne sehen? Wie wollt ihr gerne repräsentiert sein? Was fehlt euch? Welche Geschichten findet ihr toll und so weiter? Wie ist so euer Blick auf Medien und so? Was findet ihr toll? Was sind eure Heldinnen? Wie würdet ihr selber gerne eine Geschichte schreiben? Und das waren so Fragen, an denen wir gearbeitet haben und ausgetauscht haben. Und das war so die Grundlage sozusagen so in dem Prozess, im ersten Entstehungsprozess von Yokesi Club. Und so ist es praktisch, wurde das sozusagen, ist es ins Leben gerufen worden sozusagen. Und genau, dann hat mein Geschwister die Illustration gemacht, als die Geschichte dann schon fertig geschrieben war, was auch toll war, denn Femi war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt, also hatte nochmal einen viel jüngeren Blick praktisch, was ich toll finde und was es sich auch immer wieder bewährt, so bei den Kindern, weil ja, man eben sieht, da ist die Verbindung praktisch zu den LeserInnen, zu der Zielgruppe und der Person, die das illustriert hat, gar nicht so weit auseinander. Und das merkt man tatsächlich. Also die reagieren da sehr positiv darauf, finden es toll, mögen die Illustrationen sehr. Genau. Und mir ging es in erster Linie einfach darum, dass es ein Buch gibt, dass es existiert, dass es ein deutschsprachiges Buch gibt mit Romani und Sinti, ja, Helden der Geschichte. Und Punkt. So, das war erstmal so das Erste. So, wir haben endlich das Buch, so wow. Und die erste Auflage war ein Softcover, also so ein dünn Einband, die war dann tatsächlich relativ schnell weg. Und mit Hilfe und Support von Tebalu, also es gab die erste Auflage, gab es nur bei Tebalu Shop exklusiv. Und wie gesagt, die ging sehr schnell weg und dann kam auch relativ schnell relativ viele Lesungsanfragen, gerade so aus dem Schulkontext. Und genau, das war nicht mein Plan gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich fand es natürlich toll. Ich habe nicht mit so einem Feedback gerechnet. Und fand es natürlich toll zu sehen, okay, es gibt echt super viele Lehrkräfte, denen es bewusst ist, dass diese Themen wichtig sind, die das gerne ihren SchülerInnen vermitteln möchten und mich wirklich ja suchen, ansprechen, anschreiben und so weiter. Und das war ja für mich auch jetzt was Neues, also so damit zu erleben in der ersten Auflage. Und dann war die halt, wie gesagt, relativ schnell weg. Und dann war so die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Geht es jetzt weiter? Sollen wir weitermachen? Und haben wir uns natürlich dafür entschieden, weil das Feedback war toll. Ich habe so viele tolle Reaktionen von Kindern bekommen bei Lesungen. Also man muss sich vorstellen, es gibt also auch bis heute noch immer wieder Kinder, die sich bei der Lesung mit Jukesi Club das allererste Mal positiv repräsentiert sind in der Geschichte. Das ist echt der Hammer. Also die einfach sonst nie vorkommen. Ne? Und dann reagieren die auch dementsprechend ja emotional und begeistert und so und sagen dann so, wow, wie toll, die sieht aus wie du, oh, guck mal, die sieht aus wie du. Und also auch die anderen Kids of Color oder so reagieren also total positiv darauf, können sich irgendwie identifizieren mit der Geschichte. Und ja, auch jetzt die Kinder, die jetzt vielleicht nicht so aussehen wie die drei Heldinnen des Jukesi-Clubs, kriegen das irgendwie mit und dann ist es irgendwie so von der Atmosphäre her total schön, so mit anzusehen, wie die auch so als Gruppe so darauf reagieren. Und die finden es auch toll, dass die anderen jetzt irgendwie mal vorkommen und merken so, dass es irgendwie was Positives ist. Also das waren alles Dinge, die ich natürlich gar nicht so vorhersehen konnte und nicht so überhaupt nicht im Kopf hatte. Ich wollte einfach diese Geschichte schreiben und nach außen irgendwie tragen. Und dann war halt die Frage, wie geht's weiter, als dann die erste Auflage weg war. Und dann haben wir uns entschieden, ja, einen Verlag zu gründen. Seitdem gibt's praktisch seit 2023 Omo Books Verlag. Und dann ist die zweite Auflage von Jukesi Club Band 1 nochmal neu aufgelegt worden, also die zweite Auflage. Und bemühen wir uns um Band 2, das dann so im Mai, Juni rauskommen soll.
Ja, zu den Unterstützungsmöglichkeiten können wir ja vielleicht gleich auch nochmal kommen, genauer. Mhm. Was ich mega finde und auch nochmal wichtig zu betonen, ist auch die Zusammenarbeit mit den Kids und Jugendlichen, weil es ja schon auch immer so ein Gap gibt, irgendwie gerade in der Kinder- und Jugendliteratur, der auch nicht leicht aufzubrechen ist, aber oft kann man sich ja auch kaum frei machen von Adultismus im Schreiben für Kinder und für Jugendliche. Also natürlich hat es auch einfach was mit der Realität zu tun, dass man meistens eben auch schreibt, wenn man erwachsen ist und dann Kinderbücher schreibt oder das ist, ne, also das ist ja auch irgendwie ein bisschen logisch, aber da schwingt dann eben auch oft was Adultistisches mit, weil es ja immer um Vorstellungen von Lebensrealitäten von Kindern geht, die sich ja auch mit der Zeit verändern. Und ich glaube, das bekommt man an einigen Stellen auch nicht ganz aufgelöst. Ne? Das ist auch immer um irgendwie ein Bild und dann vielleicht auch um ein stereotypes Bild von Kindern und Jugendlichen geht, mit dem man vielleicht irgendwie arbeiten kann, aber man kommt eben auch nicht so richtig aus der eigenen Position heraus.
Yeah.
Aber die Genese oder durch das, wie sich das quasi entwickelt hat, ist das ja schon ein bisschen aufgeweicht, würde ich sagen. Ist das auch so ein Thema bei dir, bei euch? Das würde mich einfach nochmal so interessieren, weil es mir gerade durch den Kopf gegangen ist, als du das berichtet hast.
Ja, total. Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Thema und ich glaube, so in UK Sea Club sind halt viele Themen so nicht im Vordergrund vielleicht ersichtlich, aber tatsächlich im Hintergrund, also schwingen die halt mit, die eben, also die praktisch meine eigene Biografie betreffen, aber auch die Arbeit betreffen und die Erfahrungen und ja, auch die Expertise, darf ich sagen, die ich halt mitbringe. Und deswegen sind da diese verschiedenen Themen, also die, was du jetzt eben auch gerade ansprichst, Adultismus beziehungsweise verschiedene Diskriminierungsformen, habe ich natürlich auf dem Schirm, sind natürlich Themen, die mich selber betreffen und zu denen ich ja schon einfach sehr lange arbeite auch, ne? Und genau, also es ist, glaube ich, nochmal, es kommt auch so ein bisschen immer drauf an und also praktisch wer schreibt, ne? Also aus welcher Position heraus schreibe ich jetzt, ne? Und das macht auf jeden Fall was aus. Denn ich glaube, viele Themen oder Perspektiven kann ich natürlich nochmal auf eine bestimmte Art und Weise rüberbringen oder beschreiben, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, eine Brille irgendwie aufziehen muss, sozusagen. Was natürlich auch geht, aber es ist so, es ist halt nicht die Situation. Und ich glaube, dadurch wird es auch natürlich authentisch und zugänglich auch für die Kinder. Es gab viele Rezensionen dazu. Es gab eine Rezension im Migazin, wo zum Beispiel das Thema mit dem Adultismus auch relativ so klar irgendwie gesehen wurde von der Journalistin und die es auch geschrieben hat, dass eben in UK Sea Club praktisch die drei Heldinnen lösen ja sozusagen einen Fall, also ein Rätsel. Und es ist aber jetzt natürlich kein Rätsel im Sinne von irgendeine Knobelaufgabe, sondern das Rätsel oder den Fall, den sie im ersten Band lösen und auch in den weiteren Bänden immer wieder, sind natürlich sozusagen Fälle und Rätsel, die mit den Kindern zu tun haben in ihrer Klasse oder in ihrem Umfeld. Und die ja natürlich auch mit der Identität der Kinder, so Diskriminierungserfahrungen oder andere Dinge, die in der Gruppe passieren, zu tun haben. Und es sind halt keine Erwachsenen, die jetzt dabei sind und so, sag ich mal, die drei Heldinnen jetzt irgendwie an die Hand nehmen und sagen, ja, ihr müsst das jetzt so machen oder so, jetzt lesen wir mal danach oder wie können wir denn jetzt, sondern also sie sind die Aktiven. Also sie lösen das ohne Erwachsene mit den Know-how und den Skills, die sie einfach haben, weil sie ja auch eine Expertise mitbringen. Also die drei Heldinnen bringen ja selber schon eine Rassismuserfahrung einfach mit, bestimmte Skills eben, die sie dann dadurch haben und die eben mitbringen. Und dadurch können sie dann wiederum anderen Kindern oder MitschülerInnen oder so helfen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was jetzt schon, ja, so sag ich mal, natürlich passiert ist, aber doch auch bewusst. Genau, und also natürlich ist die Perspektive intersektional, natürlich ist meine Arbeit intersektional, meine Biografie ist intersektional, also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, so, jetzt schreibe ich mal eine intersektionale Geschichte. Ich kann ja nur eine Geschichte schreiben oder wirken oder Kunst machen oder irgendwas auf der Bühne machen oder was auch immer, durch all das, was ich mitbringe, sozusagen, ne? So wie das andere auch machen mit dem, was sie mitbringen.
Das ist ja auch einfach letztlich ist ja auch Intersektionalität ein konstruierter Begriff, ne, den man braucht, um was zu beschreiben, gerade auch in der Diskriminierungskritik, der aber ja dann auch irgendwie wieder aufgebrochen wird und auch ein bisschen abgenutzt wird, in Anführungsstrichen. Ne? Also ich glaube, es ist immer ganz gut, um Dinge zu beschreiben, aber natürlich schwingt da auch oft mehr mit, als dieser Begriff vielleicht dann auch ausdrücken kann. Ne? Da gibt es ja auch oft Diskussionen drüber, wie man es genau benennt, ne, ob es und so weiter. Aber da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Beschreibung davon. Und gerade diese Wertschätzung auch, ja, von diesen Stimmen, glaube ich, das macht ja auch was auf einer emotionalen Ebene, ne? Einmal auf der inhaltlichen Ebene, die Heldinnen oder Protagonistinnen machen das, was sie machen, lösen diese Rätsel selbstständig und aber auch das Einbinden. Also es hat ja auch so eine doppelte Ebene dessen, was wollt ihr überhaupt hören, welche Geschichten interessieren euch. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, das haben wir ja nicht abgesprochen, aber vielleicht willst du vielleicht eine Stelle lesen?
Kann ich gerne machen. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. was irgendwie eine gute Stelle ist. Ich mach mal so zwei kurze Stellen. Genau, es ist praktisch so in der Geschichte, dass es, also neben der Geschichte gibt es die Illustrationen. Du kannst sie jetzt kurz sehen, weil wir uns gerade sehen. Aber neben den Illustrationen gibt es auch Notizzettel. Das heißt, immer wenn die drei Heldinnen irgendetwas erleben oder irgendwas passiert oder irgendetwas vorkommt, was besonders spannend oder interessant ist oder wichtig, dann schreiben sie sich einen Notizzettel. Und das ist dann auch so grafisch in der Form von einem Notizzettel praktisch im Buch zu sehen. Und hier gibt es die Situation, da kommt ein neuer Schüler neu in die Klasse, der heißt Lukas. Und genau, dann wird er vorgestellt von der Lehrerin und Cammy, die eine Heldin der Sukesi-Clubs, erklärt sich bereit, ihn zu begleiten, sozusagen die erste Woche, ihm alles zu zeigen in der Schule. Genau. Und Lukas ist irgendwie ganz nett, aber irgendwie schüchtern und trägt immer eine Mütze und man weiß nicht genau, warum. Genau. Ja. Cammy schaut zu Lukas und lächelt ihn an. Lukas schaut aber gar nicht zu ihr herüber und setzt sich schnell an seinen Platz. Als Lukas sich hinsetzt, prustet Emil viel Luft zwischen seinen Lippen und macht dabei ein Pupsgeräusch. Einige Kinder lachen. Sina dreht sich zu Emil um. Emil, echt jetzt? Emil hört sofort auf zu lachen. Irgendwie hat er vor Sina Respekt. Und da sehen wir Sinas Notiz. Darauf steht, warum es total uncool ist, über andere zu lachen. Die oder der andere fühlt sich da nicht gut. Es ist gemein. Es verletzt andere. Es macht die anderen traurig. Es könnte daran liegen, dass Sina Schulsprecherin ist oder auch daran, dass sie regionale Judomeisterin ist. Vielleicht ist der Grund auch, dass Sina Emil immer wieder beim Wettlauf schlägt. Beim letzten Schulsportfest trug Sina ein T-Shirt mit der Aufschrift Super Sina und war am Ende auch noch die schnellste Läuferin der Schule. Genau, das ist eine Stelle mit Notizzettel. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, die würde ich auch noch kurz vorlesen. Ist die Klasse in der Turnhalle. Und die ist in der Turnhalle und ein Kind soll jetzt durchzählen. Sie sollen zwei Teams bilden. Genau. Die meisten Kinder hüpfen oder rennen fröhlich den kurzen Weg vom Schulgebäude zur Turnhalle. Einige schwingen ihre Turnbeutel dabei so weit in die Luft, bis sie ein Looping machen. Nur Lukas sieht nicht so fröhlich aus. Er läuft langsam hinter seinen neuen Mitschülern hinterher. Was ihn wohl so bedrückt? Vielleicht ist er nicht so ein Sportfan, meint Cammy. Es ist ja nicht jeder so verliebt in Sport wie Jovanka. Das stimmt, lachen die drei Jokisis im Chor. Alle bitte aufstellen, wir bilden zwei Teams. Kommt bitte zum Durchzählen, halt die Stimme der Sportlehrerin durch die große Turnhalle. Jovanka, zählst du bitte durch? 1, 2, 3. Jek, Dui, Trin, flüstert Cammy ihren beiden Freundinnen zu. Alle drei lachen. Und da sehen wir den nächsten Notizzettel, Cammys Notiz. Zählen auf Romanes, also von 1 bis 10. Jek, Dui, Drin, Sta, Bansch, Schob, Efter, Ochter, Enya, Desch. 21, sagt Jovanka. 20? Da fehlt doch jemand, wundert sich Cammy. Lukas? Habt ihr Lukas gesehen? Fragt Cammy ihre beiden Freundinnen. Eben war er doch noch da. Wo ist er nur? Fragt Sina. Hey, da stimmt doch was nicht, flüstert Cammy.
Genau,
soweit mal. Lukas ist weg, aber er taucht natürlich wieder auf. Und was genau passiert ist, das könnt ihr im Band 1 erfahren von Yokisi Club.
Jetzt ist quasi durch die Lesestelle auch schon mit reingekommen, dass du auch mit mehreren Sprachen arbeitest. Und ich kann mir gut vorstellen, also das weiß ich, ich bin ja auch Deutschlehrerin und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung. Ich habe zum Beispiel mal mit einer Klasse Pembo, ich weiß nicht, ob du das kennst, gelesen.
Ja,
und viele, also die Reaktionen darauf, wenn sie ihre eigenen Sprachen wiederfinden in Literatur, die sind natürlich auch toll. Oder wenn man ihnen erlaubt, dann auch was erlaubt. Ne? Das klingt schon so richtig nach Lehrerin. Sorry. dann, also wenn sie selber dann auch was in ihren Erst- und Zweit- und Dritt- und Whatsoever-Sprachen schreiben dürfen, obwohl wir im Deutschunterricht sind und so.
Ja.
Das kann ja ganz tolle Dinge irgendwie lostreten.
Ja,
mir ist jetzt gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen, was wohl deine so schönsten Reaktionen und Momente sind. Oder gibt es Dinge, wo du wirklich irgendwie sagen kannst, damit habe ich noch nicht mal irgendwie gerechnet, obwohl ich ja weiß, was es für eine Bedeutung haben kann, die immer wieder auf so Lesungen passieren?
Ja, total. Also da gab es wirklich einige. Und also ich liebe diese Momente, ist auch so ein bisschen so eine Motivation, weiterzumachen, weil ich halt sehe, wie viel das den Kindern bedeutet. Also wie gesagt, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, für viele Kinder ist es tatsächlich das erste Mal. Also man muss sich das echt mal vorstellen. Also du bist ein Kind und liest Kinderbücher, siehst Filme, siehst vielleicht auch Sachen online, Kindervideos an und so. Und du kommst halt einfach so gut wie nie vor, beziehungsweise ein Kind, das irgendwas mit deiner Identität gemeinsam hat, kommt eigentlich nie vor. Deine Sprache kommt nie vor. Und wenn sie vorkommt, dann ist es folgt darauf in der Regel irgendeine Form von einer rassistischen Reaktion. Also das ist de facto so. Viele Kinder, die also Romani oder Sinti-Kinder sind, die möchten gar nicht, und das ist auch sehr verständlich, dass in der Schule, dass die LehrerInnen genauso wie die MitschülerInnen wissen, dass sie Romani oder Sinti-Kinder sind, dass sie Romanes sprechen zum Beispiel. Manchmal ist es so, dass es einfach schon bekannt ist und das Schulumfeld es weiß. Aber wenn es vermeidbar ist, möchten das Kinder in der Regel vermeiden, was super traurig ist, aber auch sehr verständlich und ja, einfach auch so ein bisschen ja verantwortungsvoll und selbstschützend, weil sie genau wissen, wenn das rauskommt, sage ich mal so in Anführungsstrichen, dann werden sie halt irgendwie rassistische Feedback bekommen, Reaktionen bekommen. Und das möchte niemand, das möchten Kinder genauso wenig wie Erwachsene erleben. Und das zu wissen, dieses Wissen müssen wir wirklich haben, um zu realisieren, wie groß das ist, also was es bedeutet für Kinder, Yokisi Club vorgelesen zu bekommen, die dann zum Beispiel, wenn diese Stelle kommt, die ich eben gerade vorgelesen habe mit dem Zählen, ich lese sie einfach so vor und manchmal hatte ich Situationen in Lesungen, dass dann total viele Kinder, die auch also Romanes als Muttersprache haben, dann einfach laut mitzählen, so, ne, und total irgendwie so sich freuen und die anderen Kinder gucken so, wow, was ist hier los? Und dann zählen die anderen Kinder, die nicht Romanes sprechen können, einfach auch mit, weil die sehen ja die Illustrationen auf der Leinwand vom Beamer in der Regel hinter mir ganz groß. Und also das ist sehr, sehr toll, was da so passiert in dem Moment. Es gab auch Situationen schon, dass Kinder sich ja in Anführungsstrichen geoutet haben. Also dass zum Beispiel die begleitenden Lehrkräfte gar nicht wussten, dass es Romani oder Sinti-Kinder sind in der Klasse. Und die dann aber so empowered waren in dieser Situation, sie besuchen jetzt die Lesung in der Bibliothek oder ich komme in die Bibliothek und da sitzt die Autorin und liest vor, wow. Und dann kommen die dann vor und sagen, ja, ich kann auch Romanes, ich habe das verstanden, was du vorgelesen hast oder so. Also das sind wirklich so Momente, die uns einfach zeigen, das ist einfach was ganz Seltenes, es ist was ganz, ganz Besonderes für die Kinder im Moment. In dem Moment ist es, glaube ich, auch etwas, was sie dann mitnehmen. Und ja, es ist wirklich was ja Einzigartiges tatsächlich. Und das kann ich wirklich sagen, ohne jetzt irgendwie arrogant zu klingen. Es ist das erste deutschsprachige Buch mit Romani oder Sinti Kindern als Heldinnen der Geschichte. Und ja, also die Reaktion oder das, was das bedeutet und was es transportiert, also in dem Vordergrund natürlich diese ja Geschichte von ja drei Freundinnen sozusagen, aber es schwingt ja ganz, ganz viel mit und die Kinder können ganz viel mitnehmen über die Geschichte, auch die Erwachsenen, behaupte ich mal. Und ja, das sind natürlich schon so Reaktionen, so im Speziellen, die ich da so jetzt schon erleben konnte, die einfach also total toll sind. Und auch, was ich vorhin sagte, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wer liest, ne? Weil auch alleine, dass ich da sitze und da bin, das ist für die auch schon was Besonderes, ne? Weil so wie oft haben sie jetzt eine Autorin, die so aussieht wie ich, die schwarz ist, also und irgendwie da sitzt und so aussieht, wie ich aussehe und vielleicht so angezogen ist, wie ich angezogen bin und da sitze ich dann irgendwie mit meinen Locken, meinem Afro oder so, das ist für die was Besonderes und also praktisch diese so auch jemanden zu sehen, der ja in so einer Funktion da ist, ähnlich wie vielleicht die Lehrerin oder so als Autorin, mit der man sich auch identifizieren kann, dann kommen zum Beispiel auch solche Dinge wie, ja, ich schreibe auch manchmal Geschichten oder so, ne? Und die Lehrerinnen sind so total so, echt? Also die kommt dann plötzlich ganz viel raus, weil sie dann realisieren und auch dieses einfach diese Vorbildfunktion, ne? Also wenn ich sehe, da ist eine erwachsene Person, mit der kann ich mich in irgendeiner Form identifizieren, dann ist es etwas, was ich auch schaffen kann. Ne? Also das ist natürlich auch nochmal so eine Ebene, ne? Die, die da also natürlich auch mit so reinfließt. Also es sind verschiedene Ebenen, die so passieren und die sind einfach alle ja toll zusammen im Zusammenspiel. Und vieles davon habe ich wirklich nicht erwartet.
Mhm. Und ich glaube ja tatsächlich auch daran, dass es auch eine ich weiß nicht, ob Stellvertreter jetzt das richtige Wort dafür ist, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, eine Art Stellvertreterfunktion haben kann, weil man natürlich auch sagen kann, okay, aber dann müsste man das ja jetzt mit allen Sprachen, mit so viel machen, damit man alles in der Schule abdeckt. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir eben, also wenn wir jetzt bei Sprache bleiben, extreme Hierarchien haben.
Total.
Und einfach es eine absolute Wertung von Sprachen gibt. Und wenn man sich dann die Kinder vorstellt und eine Sprache, die sonst eben keine große Rolle spielt, dann auf einmal in den Raum geholt wird und als was ganz Tolles und vielleicht auch als, ja, also wo dann andere Kinder auch denken, oh, wie toll, dass die Kinder diese Sprache sprechen und ich wusste da vielleicht gar nichts von, dass das ja auch was auslösen kann mit der eigenen Erstsprache, die vielleicht auch keine Sprache ist, die man in der Schule wählen kann. Also um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen. Ne? Weil ich glaube, dass das, ich meine, ich bin jetzt auf einer weiterführenden Schule, aber das war ja auch schon bei uns oft Thema. Aber ich kann mir das schon auch sehr gut, wenn ich jetzt an so FünftklässlerInnen und so denke, vorstellen, weil die können Französisch wählen, die können Englisch wählen, an manchen Schulen Latein, Spanisch, okay, romanische Sprachen und so weiter. Und dann gibt es natürlich besondere, tolle Schulen, die ganz viele Angebote haben. Aber das ist ja nun mal nicht der Standard, dass man jetzt, wenn man an einem städtischen Gymnasium irgendwo ist, Sprachen, die eben auch oft mit Stereotypen, Ressentiments und so weiter behaftet sind, einfach mal so wählen kann. Und das kann das ja auch auslösen. Also dafür muss es ja nicht jeden Tag eine Lesung geben mit jeder Sprache. Also ich glaube, das kann man dadurch ein bisschen aushebeln, dass es eben dann für die einen irgendwie diesen Moment gibt und die, für die das vielleicht auch gilt, aber mit einer anderen Position, mit einer anderen Identität, mit einer anderen Geschichte, kann das eben deshalb, ne, stellvertretend irgendwie dann auch funktionieren. Und ich glaube, das hat auch so eine ganz, weil es ja auch wieder was Emotionales ist, kann es auch so einen ganz großen Impact haben.
Auf jeden Fall. Also ich denke, alle Kinder oder wenn jetzt eine Schulklasse ist, bei der Lesung zum Beispiel, also alle profitieren davon. gleichermaßen, also vielleicht nicht genau gleichermaßen, aber auf, ja, es, also es profitieren alle davon, möchte ich eigentlich sagen, weil wir ja praktisch dadurch einen Blick öffnen, weil wir eine Perspektive oder Perspektiven aufmachen. Und diese Perspektiven werden ja für alle Kinder aus der ja, Lerngruppe in dem Moment aufgemacht. Und das ist, glaube ich, so das, was das Wichtige ist. Ne? Also es geht jetzt, also wir können, also wie du jetzt gesagt hast, diese Gedanken, ist ja auch so, dass wir oft denken, okay, jetzt haben wir das irgendwie geöffnet, jetzt müssen wir auch alles weitere öffnen. Also in Nigeria gibt es zum Beispiel circa 50 Sprachen. Ne? Also viele Menschen in Nigeria können noch nicht mal die ganz, also wahrscheinlich keiner kann diese verschiedenen 50 Sprachen in einem Land, das ist ja der Wahnsinn, die auch teilweise super unterschiedlich sind. Also nur mal eine kleine Facette jetzt. Also es geht nicht darum jetzt, dass wir jetzt praktisch alles irgendwie öffnen müssen. Es geht um die Haltung und um den Blick und da einfach Perspektiven zu öffnen und auch zu sehen, das ist für alle. Ne? Also Ukrezy Club ist nicht nur für Romani und Sinti Kinder, Ukrezy Club ist ein Kinderbuch für alle Kinder. Weil alle Kinder ja, können aus der Geschichte was mitnehmen, alle Kinder können Spaß, Freude daran haben, die Geschichte vorgelesen zu bekommen oder selber zu lesen. Und einfach so diese Perspektive und zu öffnen und zu sagen, ja, ist, also ja, wie du eben gesagt hast, die Kolonialsprachen, also Englisch, Französisch und so Spanisch, das sind natürlich die, die diese besondere Wertigkeit haben. Das sind auch die, für die die Kinder gelobt werden und Anerkennung bekommen, zum Beispiel gerade im Bildungssystem Schule, wenn sie halt irgendwie, keine Ahnung, Romanes noch sprechen können, Arabisch, Türkisch oder Wolof, dann ist das nicht etwas, für das sie eine Anerkennung in der Regel bekommen, sage ich mal, natürlich gibt es bestimmt ja LehrerInnen, so wie du, die das anerkennen. Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen unterm Strich wird das wahrscheinlich nicht so häufig passieren. Und das ist ja praktisch diese Haltung und das auch zu öffnen und auch zu sehen, wie wir davon profitieren können, wie wir auch mit Sprache arbeiten können, wie toll das auch für die anderen Kinder sein kann. Also in der Einleitung, also am Anfang von Ukrezy Club, werden die drei Heldinnen zum Beispiel vorgestellt. Also das wird auch bei Band 2 so sein. Und da wird auch darauf also auf ihre Biografie so ganz kurz eingegangen. Also die haben ja unterschiedliche Biografien. Zum Beispiel Jovanka hat früher mal in Jugoslawien gewohnt. Der Teil heißt jetzt Serbien, deswegen spricht sie auch Serbisch noch und so weiter. Und die anderen zwei eben haben auch wieder eine andere Geschichte. So Ola Kemi hat eine Geschichte mit, also eine biografische Geschichte mit einem Elternteil aus Nigeria. Und so, Sina hat einen Elternteil aus Tunesien, deswegen kann sie auch noch Arabisch und Französisch. Und dann frage ich die Kinder auch immer so an der Stelle, wer kann denn noch mehr Sprachen sprechen? Und allein diese Frage, die macht dann so viel auf. Und dann, ich melde mich dann und die melden sich dann auch und erzählen dann, was sie alles können. Und es ist, also ich bin selber immer jedes Mal so total begeistert, weil teilweise Kinder können 4, 5 Sprachen, wo ich echt denke so, wow, die sind irgendwie in der 3., 4. Klasse oder so und können irgendwie, ja, sich irgendwie 3, 4, 5 Sprachen unterhalten, von denen wahrscheinlich 3 Sprachen jetzt nicht im Schulkontext interessant sind, aber sie können es und die kommen dann so richtig aus sich raus und sie blühen dann total auf und wollen dann alle, dann melden sich alle und manchmal gibt es so Situationen, dass sie dann alle erzählen wollen, welche Sprachen sie alle können und dann nehmen wir uns halt die Zeit und hören uns das an und so. Also es ist ganz, ganz schön und ich glaube, da steckt irgendwie einfach total viel drin und man kann das nutzen einfach. Ne?
Ja. Ja, und was es eben für Räume eröffnet, ob es jetzt kreative Räume sind oder Denkräume, ne? Oder auch letztlich logisch abstrakte Denkräume und so, ne? Die ja auch einfach oft verloren gehen, weil durch die Normierung und das, was als normal gilt oder als angestrebt und so weiter. Ne? Also fällt das einfach oft hinten rüber und es ist tatsächlich sehr, sehr schade. Und ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil dieses Kinder erzählen lassen, ich habe ja auch eine Folge mit Andrea Karimé gemacht und sie macht das ja auch viel über Poesie und sie hat auch so viele tolle Beispiele, was da eigentlich alles so kommt und was da so drin steckt und wie oft wir das in diesen standardisierten Systemen ja auch irgendwie immer wieder versuchen und es ist ja auch so unsere Aufgabe, aber so richtig funktionieren tut es ja nicht und wie viel dann auf dem Weg des einen Normens, ne, ich nenne es jetzt mal so ganz fies gesagt, einfach auch verloren geht. Ne? Und wie schwer es aber ist, das dann nachher wieder umzudrehen. Und das ist was, glaube ich, wo man durch diese Dinge eben immer wieder Räume auch offen lassen kann, die sich an anderen Stellen vielleicht viel zu früh auch irgendwie schließen in diesem System, weil man einfach weiß, es hat hier keinen Platz. Ja. Jetzt hast du eben schon angekündigt und es ist schon so durchgeklungen, es geht auf den Weg zum zweiten Band. Und das war ja auch so ein bisschen der Anlass, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Folge, weil ich dich auch gerne noch unterstützen möchte oder auch hören möchte, wie man dich unterstützen kann oder euch. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben.
Ja, total gerne. Genau, also Band 2 soll jetzt also praktisch demnächst veröffentlicht werden. Momentan läuft eine Crowdfunding-Kampagne über die Plattform Startnext. Können Menschen Band 2 vorbestellen, also Yukesi Club Band 2, das heißt dann Starband Shop, also das ist 4, 5, 6, das Geheimnis des Kaleidoskops. Und genau, da geht's, kommen zwei neue Kinder, so viel kann ich schon verraten, und es geht um das Thema Behinderung und Down-Syndrom. Und natürlich ein Rätsel, das aufzulösen gilt. Und über die Startnext-Kampagne kann man das Buch vorbestellen. Durch die Vorbestellung sammeln wir praktisch Geld, das für den Druck gebraucht wird. Also wenn das Finanzierungsziel erreicht wird, dann war die Crowdfunding-Aktion erfolgreich, dann wird das Geld ausgeschüttet und kann dann direkt für den Druck praktisch genutzt werden. Was noch so ein bisschen spannend ist, es geht um Yukesi Club Band 2, aber nicht nur, es geht um zwei Bücher. Das andere ist, ich zeig's dir jetzt mal gerade, du kannst das jetzt sehen, aber vielleicht könnt ihr auch Fotos oder so unten verlinken. Das ist Vater Unser, eine Sinti-Familie erzählt. Weiß nicht genau, auf welcher Höhe. Das ist eine Familiengeschichte, eine Familienbiografie, die auch tatsächlich was mit mir persönlich zu tun hat, denn das ist die Geschichte von dem Musiker und Geigenbauer Hermann Weiß. Und Hermann Weiß war mein Großvater. Dieses Buch wurde geschrieben von meiner Mutter, also Anita Avesusi. Sie ist Autorin und eine der ersten weiblichen Bürgerrechtlerinnen im Bereich, Themenbereich Sinti und Roma in Deutschland. Hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben und viele Veröffentlichungen gemacht die letzten Jahrzehnte. Und dieses Buch wurde schon mal, Vater Unser, eine Sinti-Familie erzählt, ist schon mal rausgekommen über einen anderen Verlag. Jetzt hat Omo Books Verlag diese Rechte und wir möchten eine Neuauflage machen, weil diese Geschichte besonders ist. Mein Großvater hat praktisch die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland, die NS-Zeit, überlebt, ist Überlebender gewesen, war auch im Konzentrationslager Sachsenhausen und ist dann danach tatsächlich am Ende des Krieges noch in russische Gefangenschaft geraten als vermeintlicher SS-Soldat, der er nicht war. Und war dann noch 8 Jahre in dieser Gefangenschaft und kam dann wieder danach durch einen glücklichen Umstand zurück in seine Heimatstadt Karlsruhe und ist dann dort praktisch dem Traumata, dem er begegnet hat oder das er erleben musste, ist er mit seinem Traum, nämlich als Musiker und Geigenbauer zu wirken, ein Familienhandwerk, das er von seinem Vater erlernt hat, dem praktisch begegnet. Also das war so sein Umgang damit sozusagen. Genau, und das ist die Geschichte. Das ist eine von vielen Biografien von Überlebenden, also die Sinti oder Roma sind, aus Sinti oder Romnia sind, die jetzt glücklicherweise erzählt wurde. Es gibt ganz viele Geschichten wie diese, aber es sind wenige davon bekannt und es ist wichtig, dass diese Geschichten auch weiter existieren, dass sie gelesen werden können und wir sie eben auch in der Literatur haben. Und genau, dieses Buch gibt es eben auch in der Startnext-Kampagne, also die Yukesi Club Band 2 und Vater Unser, eines sind die Familie erzählt. Man kann also die Bücher separat kaufen oder es gibt so ein Bundle zusammen, also vorbestellen. Und das läuft jetzt aktuell bis Mitte April. ich glaube, es war der 14., wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Und bis dahin, genau, kann das vorbestellt werden. Werden die Vorbestellungen gesammelt. Man kann die Crowdfunding-Aktion auch so frei unterstützen, wer mag. Und genau, wenn das dann alles klappt, dann genau, geht es praktisch zum Druck. Und dann werden praktisch im Anschluss die ganzen Vorbestellungen versandt. Das wird dann spannend. Das haben wir bei Band 1 ja auch so gemacht. Das ist dann so eine Teamwork-Arbeit, die da auf uns zukommt. Aber genau, das genau, ist der Plan aktuell. Also wer da Interesse hat, sollte das auf jeden Fall vorbestellen und die Startnext-Kampagne unterstützen, damit diese beiden Bücher realisiert werden können.
Ich würde mir jetzt tatsächlich das Recht rausnehmen, dass ich einfach sagen würde, dass das auch die Hausaufgabe ist. Weil normalerweise dürfen meine Gästinnen eine Hausaufgabe stellen, so stellvertretend an mich. Aber tatsächlich glaube ich, dass das nach unserer Folge oder nach unserem Gespräch, es sei denn, du willst jetzt unbedingt noch was ergänzen und sagen, mach bitte auf jeden Fall auch noch das, aber doch tatsächlich ein total gute Hausaufgabe ist, wenn man die Mittel hat natürlich, ne, ja, wenn es gerade passt und genau. Wenn nicht, kann man es ja auch teilen, ne, über Social Media,
auf jeden Fall
irgendwie unterstützen oder darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, zu der Geschichte des zweiten Buches könnte man noch mal eine ganze Podcast-Folge machen und auch
können
über,
wir gerne machen
über die ja, oder wir machen noch mal ein Insta-Live oder so dazu, das können wir gerne. Auch gerne machen, weil gerade, also ich habe eben schon mal an die Schulbuchstudie gedacht, von die jetzt neu rausgekommen ist, und neu ist es jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, da haben wir auch eine Folge zugemacht und generell über die auch historische Aufarbeitung bewusst auch in Anführungsstrichen, auch gerade in Schule, der NS-Geschichte in Bezug auf Zintice und Romnia und auch wie neu, auch in Anführungsstrichen, die Aufmerksamkeit darauf auch erst ist und auch was mit dem Denkmal in Berlin los ist und so weiter und so fort. Das werden wir jetzt hier nicht alles abgedeckt bekommen, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal unterstützend zu dem, was du gerade gesagt hast, ohne da jetzt inhaltlich zu sehr drauf einzugehen, warum diese Geschichten so wichtig sind und warum es eben auch so unterstützenswert ist, dass man es nicht einfach als in Anführungsstrichen noch eine Geschichte abtut, sondern
nein, auf keinen Fall.
Jede einzelne Geschichte von so großer Bedeutung ist und wir natürlich auch all die Geschichten oft nicht auf dem Schirm haben, die eben logischerweise auch nicht erzählt werden können.
Ja, ja. Also was jetzt dieses Thema angeht, jetzt gerade so im Schulkontext, kann ich wirklich sagen, aus Erfahrung auch in Arbeit, in Workshops und Seminaren mit eher schon Jugendlichen oder jungen Erwachsenen habe ich wirklich sehr, sehr lange so politische Bildungsarbeit gemacht. Und da saßen dann teilweise 30 junge Menschen. Und wir haben die dann immer gefragt, was habt ihr denn zum Thema Sintizi und Romnia irgendwie gelernt in der Schule? Was wisst ihr denn? Oder wisst ihr irgendwas? Und das waren wirklich Gruppen aus ganz Deutschland, meistens so, die gerade die Schule praktisch abgeschlossen haben und so. Und da meldete sich dann in der Regel kein Mensch. Manchmal, also hat sich eine Person gemeldet. Ich glaube, das Höchste, was ich hatte, waren zwei Personen, aber das war dann echt schon viel. Und die haben wirklich so gut, also nichts gewusst zu dem Thema. Das ist nicht deren Schuld. Und ich möchte auch nicht die Schuld auf die Lehrenden jetzt irgendwie schieben, weil auch in dieser Ausbildung wird ja das Thema nicht, kommt es nicht vor, ne? Es ist ja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und die was wussten, die wussten eigentlich in der Regel immer nur so, die waren auch Opfer des Nationalsozialismus, Punkt. So. Also mehr ist da wirklich nicht da. Und ich finde das schon sehr beeindruckend, wenn wir uns einfach nochmal so klar machen, dass Romnia und Sintizi seit über 600 Jahren in Deutschland beziehungsweise damals deutschsprachigen Gebieten leben. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit seit dem Mittelalter. Es ist einfach ein Teil deutscher Geschichte, der wird den SchülerInnen vorenthalten sozusagen. Der wird ausgeklammert, der wird nicht angesprochen. Und das finde ich schon sehr, sehr bezeichnend. Und daher denke ich, also es ist unheimlich wichtig sogar, diese Geschichten, dieses Thema und auch vor allem früher, aber auch gerade heute, wenn wir uns einfach die aktuelle Situation anschauen in Deutschland, ich will gar nicht darauf näher eingehen, aber ich glaube, es ist klar, es ist ganz wichtig, dass wir über diese Themen sprechen, dass wir über die Geschichte sprechen, dass wir aus der Geschichte lernen, gemeinsam aus der Geschichte lernen, weil ich denke, das ja sollte unser aller Anliegen sein, dass wir daraus lernen und auch, dass wir weitergeben können, also gerade an die junge Generation, an die nächste Generation.
Absolut. Und ich glaube, dass auch das Nichtwissen sehr viel mit der Gegenwart und Diskriminierung in der Gegenwart, die eben sehr stark auch darauf wirkt, wie sehr man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, zusammenhängt. Vielleicht da, also ich glaube, das war ein sehr wichtiges und sehr, sehr gutes auch Schlusswort eigentlich schon von dir, um damit auch so ein bisschen aus der Folge rauszugehen. Aber vielleicht nochmal so ein kleiner Ausblick. Ich auch noch eine Folge aufnehmen werde mit Lea Carola Czolek und Gudrun Perko, die ja auch nochmal ein neues Buch rausgegeben haben zu dem Thema und ja auch einen sehr intersektionalen Ansatz, ne, das ist das Wort wieder, aber da auch in letzter Zeit auch nochmal einen Fokus so versuchen, mehr draufzulegen und wir uns da auch nochmal explizit damit so ein bisschen auseinandersetzen und auch was das mit auseinandersetzen wollen und auch was das mit aktuellen Diskursen auch macht und wie auch das, ja, die diskursive Reaktion auch oft auf Themen ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dahin zu gucken und auch zu überlegen, woher kommt es eigentlich.
Ja.
Und dass das vielleicht nur noch mal kurz, weil ich eben diese Schulbuchstudie angesprochen habe, über die ich mit Mera L., die sie herausgegeben hat mit der Landeszentrale für politische Bildung Bremen, ich darauf zu sprechen gekommen bin. Das ist eigentlich auch eine Studie, wo untersucht Rassismus in Schulbüchern vornehmlich untersucht wurde. Aber zusätzlich wurde auch nach Antisemitismus und Diskriminierung gegenüber Sintize und Romnia geschaut. Und das sind eben oft ähnliche Muster, aber es stellt sich nochmal sehr unterschiedlich dar. Und da war eben das, was du gerade beschrieben hast, auch total präsent. Also das kann man da ganz gut nachlesen, dieses wenn dann nur ein kleiner Kasten und außerdem gab es auch noch den Genozid und das nennt man Porreimos und das ist dann so ein kleiner Kasten im Schulbuch und damit ist es so abgehakt und dann lässt es sich ja auch recht leicht erklären, warum das Ergebnis oft ist, ja, die waren auch Opfer, wenn man über die NS-Zeit spricht und damit hört es dann auf.
Ja.
Also ich glaube, da tut sich was, aber es ist noch lange nicht genug und deshalb umso wichtiger, dass es viele, viele Bücher gibt und dass das unterstützt wird und dass alle jetzt hoffentlich dann die Hausaufgabe auch machen.
Ja.
Die supporten.
Genau.
Und wir dann gemeinsam uns auf den zweiten Band und auf das Buch freuen können. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen.
Ja, und das wäre toll.
Dir sage ich ganz, 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 ganz großen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich glaube, wir könnten noch ganz viel über deine Geschichten aus der Schule reden und Themen da miteinander verbinden. Mich hat es total gefreut, dass wir die Zeit jetzt hatten und dir zuzuhören. Und,
danke.
Ich freue mich.
Gerne. Ich freue mich.
Ich lese auf jeden Fall.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Ich könnte auch noch weitersprechen, aber ich glaube, wir haben vieles gut angesprochen. Und ich freue mich, wenn jetzt alle, die zuhören, tatsächlich unsere Startnext-Kampagne unterstützen und mithelfen, dass diese beiden Bücher realisiert werden. Und ja, danke für die Einladung in euren Podcast.
Sehr, sehr gerne und danke fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Thank you.